Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich sehe, wir haben auch ein paar Gäste hier. Ich hoffe, ihr fühlt euch bei uns willkommen. Hier in der Gemeinde im christlichen Kontext verwendet man manchmal Begriffe oder Formulierungen, die ja irgendwie komisch oder einem ungewohnt vorkommen, wenn man es nicht gewohnt ist. Wenn ihr da irgendwie Fragen habt oder euch was komisch vorgekommen ist, könnt ihr nachher auch gerne auf mich zukommen. Ich versuche es euch zu erklären. Aber sehr schön, dass ihr heute hier seid. Zu Beginn habe ich eine Frage an euch oder stellt euch mal vor, was würde Gott uns sagen, wenn er uns als Gemeinde einen Brief schreibt oder wenn er uns eine Botschaft schickt? Was würde er wohl sagen? Und stellt euch mal vor, er würde Folgendes sagen: Ich kann eure Gottesdienste nicht leiden. Eure Lieder sind nur Lärm für mich. Ich kann das alles hier nicht mehr ertragen. Hört endlich auf damit. Uff, also da würde ich erstmal ganz schön schlucken, wenn es wirklich so kommen würde. Das wäre echt heftig, wenn Gott so über uns denkt. Aber das Ding ist, Gott hat zu Israel mal genau solche Worte gesprochen. Da sagt er: Ich hasse, ich verachte eure Feste, ich mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch keinen Wohlgefallen daran. Und das Dankopfer eurer Mastkälber schaue ich gar nicht erst an. Tu nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder und dein Harfenspiel mag ich nicht hören. Das sind ganz schön heftige Worte. Wie konnte es nur so weit kommen? Ich will dich ermutigen, mal den Alltag und die Sorgen und die Dinge des Alltags mal ein bisschen hinten anzustellen und dich auf diese Predigt einzulassen. Der Text, um den es heute geht, handelt circa 750 vor Christus, aber hat uns dennoch auch einiges zu sagen. Wir sehen ein Stück von Gottes Charakter, wir sehen, was einen echten und guten Gottesdienst ausmacht oder wie er sich das vorstellt. Wir sehen, was ihn aufregt und was er seinem Volk zu sagen hat. Als das Volk Israel nach König Salomo in zwei Teile zerbrochen ist, gab es das Nordreich Israel und das Südreich Juda. In Juda war der Tempel. Und bei der Spaltung ist eben dem König aus dem Nordreich aufgefallen: Mensch, jetzt, wenn die Leute zum Tempel müssen, dann gehen sie immer ins Südreich, quasi in das gegnerische Reich. Also das kann nicht sein. Und da hat sich dann der Jerobeam die Idee gehabt: Okay, ich baue jetzt zwei goldene Kälber, ich baue jetzt zwei Mini-Tempel, einer in Bethel, einer in Dan, und da können quasi die Leute dann statt dem eigentlichen Tempel hingehen. Der hat da eigene Priester eingesetzt, eigene Feste gefeiert und irgendwie hat es den Anschein gemacht für die Leute aus dem Norden: Mensch, eigentlich, wieso müssen wir den weiten Weg auf uns nehmen? Wir haben doch jetzt hier auch einen Mini-Tempel, da können wir doch auch irgendwie hin. Ja, es hatte den Anschein, dass man Gott genauso gut in Bethel oder Dan anbeten kann, als im eigentlichen Tempel. Und das Volk betete Gott an, aber nicht mehr so, wie er es sich eben vorgestellt hat. Nicht mehr an dem Ort, nicht mehr nach seinen Vorschriften. Und das ging circa 200 Jahre lang gut. Und irgendwie ist es zum Normalzustand geworden. Israels Wohlstand wuchs und im Land war es politisch stabil. Eine goldene Ära hat sich angebahnt, die Wirtschaft hat gebrummt und Gott war irgendwie mit den Israeliten scheinbar zufrieden. Der Laden ist gut gelaufen, zumindest dachte man es so. Bis ein Hirte aus der kleinen Stadt Thekla, 16 Kilometer südlich von Jerusalem, von Gott angesprochen wurde. Der Prophet, um den es heute geht, heißt Amos. Die Texte, die ich vorlese, werde ich auch hier an die Wand projizieren, aber es ist, denke ich, gut, wenn ihr eure eigenen Bibel nachschlagt. Ich werde das ganze Buch im Schnelldurchlauf durchnehmen und da kann es vielleicht helfen, wenn man selber eine Bibel hat, wo man da ein bisschen gucken kann, wo wir uns gerade befinden. Hinten gibt es auch Bibeln, falls jemand das gerne wünscht. Das Buch geht los und es sieht erstmal sehr gut aus für das Nordreich Israel. Das ist so die Karte und Gott beginnt mit Gerichtsbotschaften, aber für die verschiedenen Völker. Zum Beispiel in Damaskus, da ganz oben, Die klagte wegen ihrer Grausamkeit an. Gaza, weiter unten, wegen ihrem Umgang mit Gefangenen. Tyrus da am Meer, weil sie einen Bund gebrochen haben. Ammon ebenfalls wegen Grausamkeiten. Moab hat dem König von Edom keine angemessene Bestattung gegeben. Ja, sogar das Südreich in Juda wird angeklagt. Man sieht hier die ganzen, die angeklagt werden. Und wäre ich jetzt einer aus dem Nordreich, würde ich mir denken, ha, jetzt zeigt es Gott mal meinen ganzen Feinden, allen anderen, meinen ganzen Nachbarn, jetzt kommt mal raus, wie schlecht die eigentlich sind. Da würde ich mir schon die Hände reiben und denken, ja, endlich mal schafft Gott hier Gerechtigkeit und zeigt mal, wie toll wir sind und wie schlecht doch die anderen sind. Und man sieht, wenn man den Text liest, immer das gleiche Muster. So spricht der Herr, wegen 3 und wegen 4 Übertretungen von der und der Stadt werde ich das Gericht nicht abwenden. Und diese Formulierung wegen 3 und wegen 4 meint einfach, ja, wegen einer Vielzahl. Also das Fass ist schon übergelaufen, die haben wirklich das Gericht verdient. Und Israel könnte jetzt schon denken, Mensch, Gott steht endlich auf unserer Seite. Und interessant ist, wenn ihr euch jetzt mal die Karte anschaut, irgendwie sind überall Gerichtsbotschaften und es ist so ein bisschen, wie wenn das Nordreich so ein bisschen umzingelt wäre. Das ist jetzt so in der Mitte und ihr könnt euch schon denken, jetzt geht's ans Eingemachte, auch eben für das Nordreich. Die nächsten Kapitel sind Gerichtsbotschaften über eben dieses Nordreich. Ich lese mal ein paar Verse. Da heißt es, so spricht der Herr, wegen 3 und wegen 4 Übertretungen von Israel werde ich es nicht abwenden, weil sie den Gerechten um Geld verkaufen und den Armen für ein paar Schuhe, weil sie selbst nach dem Erdenstaub auf den Köpfen der Geringen gierig sind und die Elenden vom Weg stoßen, weil Vater und Sohn zur selben jungen Frau gehen, um meinen heiligen Namen zu entheiligen. Und auf gepfändeten Kleidern strecken sie sich aus neben jedem Altar, vertrinken Wein von auferlegten Abgaben im Haus ihrer Götter. Also, als erstes wurde Gericht für die Feinde angekündigt und dann eben jetzt Gericht für Israel. Gott klagt hier Israel an, weil sie starke soziale Ungerechtigkeiten haben, weil sie unmoralisch handeln, weil sie Götzendienst betreiben. Weiter liest man, dass Gott dann anfängt aufzuzählen, was Gott alles dem Volk Gutes getan hat. Er hat ihnen Sieg über die Feinde geschenkt, er hat sie aus Ägypten herausgeführt, er hat ihnen Propheten geschickt. Dann sagt Gott, ja, das alles habt ihr quasi missachtet, habt nicht auf mich gehört. Und gerade weil sich Gott ihnen in besonderer Weise gezeigt hat, ist ihre Schuld noch mal größer. Ja, die anderen Völker sind Gott nicht in dieser Form begegnet. Israel hätte es besser wissen müssen. An dieser Stelle will ich kurz mal einhaken. Wie oft sind wir dabei, auf andere zu gucken? Wie oft sind wir dabei, die Fehler der anderen zu suchen und ganz schnell zu bemerken? Sind wir nicht manchmal auch schnell dabei, auf andere zu schauen und sich zu denken, Mensch, schau mal, jetzt hat der oder die wieder das und das gemacht. Wenn Israel bei den Gerichtsankündigungen über die anderen Völker gejubelt hat und gesagt hat, ja, das ist richtig, dann haben sie damit eigentlich auch ihrem eigenen Gericht zugestimmt. Lasst uns deswegen vorsichtig sein, wenn wir innerlich oder auch äußerlich vor anderen mit Finger auf andere Menschen zeigen und andere verurteilen. Jesus hat selbst in Lukas 6 gesagt, was siehst du den Splitter in dem Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht. Also Jesus hat selber davor gewarnt, ja, die Schuld bei den anderen zu suchen, aber blind für die eigene Schuld zu sein. Nach dem Kapitel 1 und 2, die Gerichtsbotschaften an die anderen Völker, kommen jetzt eben in den nächsten Kapitel die Anschuldigungen an Israel. Gott fängt ganz sachlich damit an, dass er sagt, nur euch habe ich ersehen von allen Geschlechtern der Erde, darum will ich auch alle eure Missetaten an euch heimsuchen. Also dadurch, dass Israel Gottes Volk ist und Gott sich in besonderer Weise ihnen gezeigt hat, haben sie auch eine viel höhere Verantwortung und dementsprechend auch ein höheres Maß am Gericht, weil sie eben diese hohe Verantwortung missachtet haben. Und Gott zeigt in den nächsten Versen dann ganz klar das Prinzip von Ursache und Wirkung auf. Also es wird deutlich, die Schuld die Israel hat, ist die Ursache für Gottes Gericht. Da heißt es, brüllt der Löwe im Wald, wenn er keinen Raub hat? Lässt der junge Löwe aus seiner Höhle die Stimme erschallen, wenn er nichts erwischt hat? Gerät auch ein Vogel in die Falle am Boden, wenn ihm kein Köder gelegt worden ist? Schnellt wohl die Falle vom Erdboden empor, obwohl sie gar nichts gefangen hat? Diese Vergleiche gehen dann auch noch weiter. Und Gott sagt hier auf verschiedene Arten, dass eine Ursache immer eine Wirkung hat. Von nichts kommt nichts. Und ich finde es erstaunlich, wie systematisch Gott hier vorgeht. Von dem Gericht an andere Völker bis hin zum Gericht an Israel. Er erklärt ihm, was er ihnen Gutes getan hat und wie sie reagiert haben. Er erklärt ihnen, dass eben ihr Verhalten eine Wirkung hat. Dass ihr Verhalten ja als logische Konsequenz das Gericht eben hervorbringt. Es ist wie, Gott ist hier wie ein Vater, der seinem Kind ganz genau klar macht, was es falsch gemacht hat und warum jetzt eine Bestrafung nötig ist. Das ist ein Ausdruck von Gerechtigkeit und auch von Liebe. Die Strafe kommt nicht, weil Gott irgendwie das Volk blöd findet oder weil Gott das Volk nicht lieben würde. Nein, sondern weil Israel ganz klare Grenzen ganz oft überschritten hat. Und Gott ist auch noch lange nicht fertig mit ihnen. In Kapitel 4 verwendet er drastische Worte. Hört dieses Wort, ihr Kühe von Bashan, auf den Berg von Samaria, die ihr die Geringen bedrückt und die Armen misshandeln und zu eurem Herrn sagen, schaffe herbei, damit wir trinken können. Gott, der Herr, hat bei seiner Heiligkeit geschworen, siehe, es kommen Tage über euch, da man euch an Haken wegschleppen wird, eure Nachkommen an Fischer angeln. Was meint Gott hier mit Kühe von Bashan? In Bashan gibt es die besten Mastkühe damals, luxuriös und vollgefressen. Gott klagt hier natürlich keine Kühe an, sondern eigentlich die Reichen, die sich auf Kosten der Armen eben bereichert haben. Die, die viel Macht haben, die mit wenig Macht unterdrücken und ausbeuten. Das ist schlimm. Und Gott sieht diese Ungerechtigkeit. Ihm ist es nicht egal, wenn ein Unschuldiger leidet. Die Ankündigung in Vers 2, dass sie mit Haken weggeführt werden, ist 40 Jahre circa später Realität geworden. Gott hat seine Drohung wahrgemacht. Es war kein Spaß. Der Rest vom Kapitel verbringt Gott dann damit, dann aufzuzählen, was er alles getan hat, um sie zur Umkehr zu bringen. Aber alles hat nichts gebracht. Sie wollten nicht umkehren. In Vers 12 heißt es dann, darum will ich so mit dir verfahren, Israel. Weil ich denn so mit dir verfahren will, so mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel. Denn siehe, der die Berge bildet und den Wind schafft und dem Menschen wissen lässt, was seine Gedanken sind, der das Morgenrot und das Dunkel macht und ein Heer freitet über die Höhen der Erde. Herr, Gott der Heerscharen, ist sein Name. Für Israel wird's ernst. Sie haben gegen den gehandelt, der die Berge, den Wind oder das Morgenrot geschaffen hat. Sie sollen sich bereit machen, dem Herrn, den Gott der Heerscharen, zu begegnen. Und ich hoffe, ihr seid noch gedanklich bei mir und denkt mit. Gott legt jetzt Israel deutlich ihre Schuld dar. Er zeigt auch, dass sie das Gericht wirklich verdient haben. Er baut sich vor ihnen auf. Mach dich bereit, mir zu begegnen. Ich bin der Herr, der Gott der Heerscharen. Er ballt seine Faust zum Gericht und schlägt zu. Nein, er streckt ihnen die Hand hin. Sucht mich, so werdet ihr leben. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Gott ist in der Person, dass er alles Recht hätte, sie mit voller Härte zu bestrafen. Aber er bietet ihnen Gnade an. Und das begeistert mich an Gott. Auf der einen Seite diese Heiligkeit und Gerechtigkeit, auf der anderen Seite Gnade und Barmherzigkeit. Das Angebot der Gnade. Das ist unser Gott. Hier sieht man das Retterherz Gottes. Hier sieht man das Ringen um die verlorenen Leute. Man sieht hier einen liebenden Vater, der sagt, Junge, komm nach Hause. Lass uns drüber reden, wir kriegen das schon hin. Aber komm nach Hause, kehr um. Aber Israel ist nicht nach Hause gekommen. Israel sucht nicht Gottes Nähe. Sie beseitigen nicht die sozialen Missstände, die Unmoral, den Ehebruch, den Götzendienst. Sie machen weiter und immer weiter. Sie tun so, als ob alles normal ist. Ja, sie gehen sogar zum Gottesdienst. Unter der Woche lassen sie richtig die Sau raus, aber am Sonntag oder eben am Sabbat gehen sie dann doch zum Beten und Singen in den Tempel. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, den ich in der Einleitung vorgelesen habe. Ich hasse, ich verachte eure Feste. Ich mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch eure Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran. Und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tue nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder und dein Harfenspiel mag ich nicht hören. Das sind sehr harte Worte. Gott hat ja gesagt, sucht den Herrn, so werdet ihr leben. Aber haben sie nicht eigentlich genau das gemacht? Sie sind doch dann gerade im Gottesdienst. Sie gehen doch zu seinen Festen, sie opfern ihm, umsingen ihm. Ist das nicht genau der Gottesdienst, den er haben wollte? Nee, auf gar keinen Fall. Sie können nicht unter der Woche den Armen ausbeuten, Sex außerhalb der eigenen Ehe haben, andere Götter haben, ungerecht leben und dann aber im Gottesdienst fromm tun. Hier geht es um die Frage, was ist ein wahrer Gottesdienst? Was gefällt Gott? Ich will dich ermutigen, mit diesen Worten mal dein eigenes Leben zu prüfen. Kann Gott das Gleiche über uns oder über dich sagen? Vielleicht kommst du hier zum Gottesdienst, um dein Gewissen zu beruhigen oder weil deine Familie es von dir erwartet oder einfach weil deine Freunde hier sind, vielleicht auch einfach aus Tradition. Vielleicht kommst du hierher, weil du es schon eben so gewohnt bist. Und solange man zum Gottesdienst kommt, ist doch alles gut, oder? Wenn hier im Gottesdienst 100 Leute sitzen und in der Gebetsstunde am Mittwoch nur 4 oder 5, dann bringt mich das schon irgendwie zum Nachdenken. Wenn ich sehe, wie viele Leute im Mitgliederverzeichnis unserer Gemeinde stehen, dann frage ich mich schon manchmal, wo diese Leute eigentlich sind, wenn es darum geht, was anzupacken. Sind wir nur hier aus Tradition? Meistens sind es immer dieselben Paar, die mit anpacken. Ich will hier gar keinen anklagen oder gar nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Ich will auch nicht sagen, dass man automatisch ein schlechter Christ wäre, wenn man mittwochs nicht zur Gebetsstunde kommen kann oder keine regelmäßigen Aufgaben hier in der Gemeinde hat. Aber es ist doch etwas, was mich irgendwie stutzig macht. Ich will hier keinen anklagen, aber ich will doch ermutigen, euer eigenes Leben mal zu prüfen. Kann Gott das Gleiche über dich sagen? Ist dein Leben unter der Woche so anders wie das Leben, was du hier im Gottesdienst irgendwie zeigst oder ja vorstellst? Bei dir sind es vielleicht andere Sachen wie beim Volk Israel, aber genau, trotzdem will ich eben diese Frage stellen, wie lebst du unter der Woche? In 1. Samuel 1, Vers 22 heißt es, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Das Problem von Israel war nicht ihre Gottesdienste. Es ist auch bei uns kein Problem, wenn das Musikteam mal nicht einen Ton vielleicht nicht richtig getroffen hat oder wenn mal hier ein Baby im Gottesdienst anfängt zu schreien oder im Stehkaffee die Kekse vielleicht ausgehen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Was aber schon ein Problem ist, wenn man etwas ganz anderes lebt. Gott geht es nicht um Äußerlichkeiten. Hier sagt er ja, Gehorsam ist ihm wichtiger als diese Schlachtopfer oder als diese Opfergaben, als diese Abgaben eben. Gott ist nicht wie ein Götze der damaligen Zeit, der einfach ein Opfer will und dann Segen bringt, so ein Stück Fleisch für ein Stück Segen. So war es bei den anderen Göttern, aber so ist Gott nicht. Ich hoffe, dass wir nicht einfach aus Tradition hier sitzen und gar nicht mehr mit dem Herzen dabei sind. Ich will auch nicht, dass Gott über uns, unseren Gottesdienst, sowas sagen muss. Ein wahrer Gottesdienst ist ein gelebter Gottesdienst. Da zählt der Sonntagmorgen natürlich dazu, aber genauso zählt da der Montagnachmittag mit. Ein echter und Gott wohlgefälliger Gottesdienst ist ein gelebter Gottesdienst. Der hört nicht mit dem Amen in der Kirche auf. Die Liebe, die du deinem Nachbarn entgegenbringst, ist nicht weniger wert als die Liebe, mit der du hier vielleicht in der Gemeinde etwas tust. Wenn wir weiter im Buch Amos lesen, kommen wir zu Kapitel 7, zu 5 Visionen, die Amos hat, die Gericht ankündigen. Da heißt es: Dies ließ Gott, der Herr, mich schauen. Siehe, er bildete Heuschrecken, die, als das Spätgras zu wachsen begann. Und siehe, es war das Spätgras nach der Heuernte des Königs. Und es geschah, als sie nun das Grün des Landes vollends abgefressen hatten, da sprach ich: Herr, Herr, vergib doch. Wie soll Jakob bestehen? Er ist ja so klein. Da reute es den Herrn. Es soll nicht geschehen, spricht der Herr. Amos bittet für das Volk. Er bittet, dass Gott keine Heuschrecken schickt. Und Gott zeigt sich gnädig. Dieses einseitige Bild, dass Gott im Alten Testament der zornige, strafende, böse Gott ist und im Neuen Testament der liebende, gnädig, der liebe Gott ist, das stimmt so nicht. Nachdem Gott über Seiten hinweg Gericht angekündigt hat, bittet Amos um Gnade und Gott sagt, es soll nicht geschehen. Er zeigt Gnade. Aber Gnade ohne Umkehr führt auch nicht weiter. Es bringt nichts, wenn das Volk sich nicht ändern will. Er sieht dann als zweites ein riesiges Feuer und wieder bittet Amos, dass Gott gnädig ist, und Gott ist auch gnädig. Ja, danach sieht Amos ein Senkbeil, um eigentlich zu schauen, ob eine Mauer gerade ist. Und es kommt raus, Israel ist völlig aus dem Lot. Die sind völlig daneben. Und Gott sagt dann, ich werde künftig nicht mehr verschonend an ihnen vorübergehen. Als viertes sieht er einen Korb voller reifen Obst. Die Zeit ist reif zum Gericht. Man liest dann weiter von Ankündigungen von diesem Gericht. Und als letztes sieht er, wie Gott am Altar steht und ihm auffordert, den Tempel abzureißen. Ich vermute, das war jetzt nicht der Tempel in Jerusalem, sondern eben ein Tempel in Bethel oder Dan, aber es ist doch sehr heftige Worte, wenn Gott diesen Tempel abreißen will. Wisst ihr, diese ganzen langen Gerichtsbotschaften in diesem Buch, die hat Gott uns nicht umsonst aufgeschrieben. Wir haben das Alte Testament nicht zum Spaß, sondern es hat uns wirklich was zu sagen. Und ich finde es schade, wenn Leute denken, ach, die kleinen Prophetenbücher am Ende vom Alten Testament, da geht es irgendwie doch eh nur um Gericht und so richtig verstehe ich das eh nicht. Ich weiß nicht, wie viele von euch heute gewusst hätten, um was es im Buch Amos überhaupt geht. Wir sehen zum einen auf jeden Fall Gottes Heiligkeit und Gottes Gerechtigkeit. Er kann das Unrecht in seinem Volk nicht dulden. Er ist gerecht und muss auch bestrafen. Mit Sünde spielt man nicht. Gott ist nicht nur der liebende Gott oder der liebe Gott, nein, er ist auch der heilige Gott. Und zum anderen sieht man auch, was Gott aufregt, was stört ihn. Man sieht, dass ihn die soziale Ungerechtigkeit stört. Er hasst diese Ungerechtigkeit und auch die Heuchelei im Volk Gottes. Also wenn du diese Gerichtsbotschaften liest, dann lies sie mal mit der Frage, über was regt sich Gott hier auf? Was ist ihm wichtig? Und durch diese Gerichtsbotschaften kommt die Gnade mehr zum Vorschein. Gott hat in Amos mit 9 Kapiteln ihnen deutlich dargelegt, dass er richten wird und auch, dass sie es absolut verdient haben. Der Angeklagte ist offensichtlich schuldig. Das Gericht steht fest. Und historisch wissen wir auch, dass das Volk gerichtet wurde und nicht auf sein Angebot der Vergebung eingegangen ist. Aber dann in den letzten 5 Versen kommt nochmal ein Lichtblick. An jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten, und ihre Risse vermauern und ihre Türme wiederherstellen und sie wieder bauen wie in den Tagen der Vorzeit. Und ich werde sie einpflanzen in ihr Land, und sie sollen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden, spricht der Herr, dein Gott. Es ist ein Versprechen der Gnade. Am Schluss kündigt Gott Gnade an. Nach dem Gericht ist Gott noch nicht fertig mit ihnen. Das Gericht ist nicht da, um sie auszulöschen, sondern um sie wieder in die richtige Spur zu bringen. Und nach diesem Gericht kommt eben auch Gnade. Ja, das Nordreich wurde mit 2 Wellen der Deportation, der Verschleppung nach Assyrien gebracht, das Südreich mit 3 Wellen nach Babylon. Aber Gott ist seinem Volk treu geblieben. Und auch jetzt im Moment hat Israel noch keinen Frieden. Aber Gott bleibt seinem Volk treu. Die Tatsache, dass nach unzähligen Kriegen, 5 Wellen der Verschleppung damals, der römischen Besatzung, die Zerschlagung des Staates, des Holocaustes und des Antisemitismus, die Tatsache, dass das Volk immer noch existiert und ein eigenes Land hat, ist ein Beweis der Gnade Gottes. Das ist ein Stück Geschichte vor unseren Augen. Das ist Gottes gnädiges Handeln, sichtbar und unmissverständlich. Vielleicht hast du in deinem Leben schon Frieden mit Gott geschlossen, bist zu ihm umgekehrt und hast ihn um Vergebung gebeten. Gott sagt, sucht mich und ihr werdet leben. Aber wenn du das nicht getan hast, dann will ich dich auf die Wichtigkeit dieser Sache hinweisen. Sei nicht wie das Volk, das trotz dem Rufen und dem Ringen Gottes ja nicht einsichtig ist und nicht umkehren will. Gott hätte das Recht, jeden von uns Menschen und auch jeden hier in diesem Raum komplett zu verdammen, komplett zu verurteilen. Aber er lädt uns ein, Frieden mit ihm zu schließen. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Also es lohnt sich, die Geschichte von Amos und seine Botschaft zu Hause nochmal in Ruhe zu lesen. Ich habe viele Verse überspringen müssen. Ich hoffe, dass unser Gottesdienst ein im Alltag gelebter Gottesdienst ist und nicht mit dem Amen hier vorbei ist. Amen.